ARD. Hello everyone und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Amerika, wir müssen reden. Ich bin Jennifer Bourguignon, Redakteurin und US-Amerikanerin.
Und herzlich willkommen auch von mir, Ingo Zamperoni, Moderator der ARD-Tagesthemen. Und Jeff, irgendwie haben wir gerade einen Lauf im negativen Sinne. Das ist jetzt schon die dritte Folge in Folge, in der wir nicht zusammen vor den Mikrofonen sitzen, sondern wieder getrennt. So ein bisschen wie die beiden Königskinder, die nicht zusammenfinden irgendwie.
Genau, ich bin zurück in Homeoffice. Ich war letzte Woche in Brüssel und du bist jetzt in Göttingen.
Genau, denn wir zeichnen Montagabend, nee eben nicht, wir zeichnen nicht auf, sondern zum ersten Mal live die 100, was Deutschland bewegt. Unsere Debattensendung direkt im Anschluss an die Arena mit dem Bundeskanzler, der sich den Fragen von Bürgerinnen und Bürgern stellt, heute Abend im Ersten. Ja, ich bin schon sehr gespannt, denn es ist das erste Mal, dass wir die 100 live machen. Wir haben schon ein bisschen geprobt und werden heute Nachmittag natürlich noch mal ein bisschen in die Proben gehen. Aber ja, deswegen nicht gemeinsam vor den Mikrofonen, aber auch hier wieder die moderne Technik macht es möglich, dass wir eine neue Folge von Amerika, wir müssen reden, aufzeichnen können. Es gibt tatsächlich wieder zwei sehr interessante Entwicklungen, die wir aufgreifen wollen, über die wir reden möchten. Nämlich, das ist zum einen die neue Sicherheitsstrategie der Vereinigten Staaten, die Ende vergangener Woche rausgekommen ist und für, ich sag's mal euphemistisch, eine Menge Wirbel hervorgerufen hat oder Wellen geschlagen hat über den Atlantik. Aber beginnen wollen wir mit einer Show und zwar der Auslosung der Gruppen zur Fußball-Weltmeisterschaft in den Vereinigten Staaten, Mexiko und Kanada im kommenden Jahr. In den USA, Jeff, ist ja Show ein Riesenaspekt, auch beim Sport. Wie hat dir diese Show gefallen?
Also, ich muss zugeben, ich habe Teil davon live gesehen. Ich war zu Hause und hat unser Sohn gerufen und habe gesagt, komm, wählen die Gruppen und so, lass uns sehen, wo Deutschland landet. Und ich habe nicht erwartet, was ich gesehen habe. Irgendwie war das wie Eurovision Song Contest, oder? Ich meine, es gab Performance, es gab Promis, es gab kleine süße Filme, die haben erzählt, wie die ganze Logistik passiert, die Strategie, wie viele Gruppen und wie die Mathe machen und so weiter. Aber vor allem gab es einen Preis für und das war für mich mindestens eine große Überraschung, als Gianni Infantino, der Chef von FIFA, hat Donald Trump, einen von den drei Gastgeber für der WM nächstes Jahr, einen Preis gegeben. Und ein Preis, das hat gar nichts zu tun mit Fußball. Ein FIFA Peace-Preis, das erste aller Zeiten, also neu nur für Trump.
We congratulate the 2025 FIFA Peace Prize, Football Unites the World recipient, President Donald J. Trump.
Please welcome the very first winner of the FIFA Peace Prize, the 45th and 47th President of the United States of America, Mr. Donald J. Trump. Please.
Also das war wirklich, also sorry, aber wo ist die Emoji für Kopf explodieren? Also
ja, in der Tat, Fußball spielte eine ganze Weile erstmal keine Rolle und es waren eine Menge Stars auch auf der Bühne und eine Menge Bands auch. Also Eurovision Song Contest trifft es ganz gut, das hatte was von Samstagabend Unterhaltungsshow, aber auch Werbemesse und vor allen Dingen, es war ziemlich lang. Also gut, in den vergangenen Jahren, muss man wissen, sind diese Verlosungen der Gruppen immer länger geworden und es ist halt auch ein riesiges Weltereignis. Es ist die größte Weltmeisterschaft, die es bislang je gab mit 48 Mannschaften und insofern ist auch die Auslosung entsprechend größer geraten und auch in der Vergangenheit gab es ja immer Samba-Tänzer in Brasilien oder irgendwelche Shows in Moskau. Und für Donald Trump war es aber auch natürlich die passende Bühne für eine große Show. Man muss dazu nochmal in Erinnerung rufen, die Fußball-Weltmeisterschaft an diese drei Länder und vor allen Dingen eben auch die USA wurde vergeben auf dem FIFA-Weltkongress vor der Fußball-Weltmeisterschaft 2018 in Russland. Also hat diese Vergabe in Moskau stattgefunden und das war ja in Trumps erste Amtszeit. Also der war quasi schon indirekt, wenn man so will, involviert und jetzt wollte er, glaube ich, die Früchte einfahren der Ernte, die er damals mitgesät hatte oder geholfen hat, mitzusehen, seiner Meinung nach. Das ist der eigentliche Grund, warum wir diese Auslosung der Gruppenphase nochmal aufgreifen wollten. Dieser Peace-Preis, dieser Friedenspreis, das war jetzt keine Überraschung, dass der an Trump gehen würde. Alles andere wäre, glaube ich, ein Affront, ein Eklat gewesen.
Ja, aber warum gibt FIFA einen Peace Prize? Das war ganz klar. Ich meine, Infantino war schon im Weißen Haus, im Oval Office, hat schon Trump andere Geschenke gegeben, wie wir schon gesehen haben. Wenn man Trump besucht, dann ist es immer gut, nicht mit leeren Händen zu kommen, aber mit irgendwas, das man ihm schenken kann. Und ich muss sagen, auch dieser Preis, als Infantino ihm das gezeigt hat, diese Trophy, ne, so eine goldene Globe mit Hände.
Kilo schweres Teil, ja.
Und dann auch eine Medaille, das Trump selber genommen hat und um seinen Hals getan hat. Und dann eine Rede, das hat mich erinnert an seine Rede vor der Knesset in Jerusalem, als er nochmal von sich gesprochen hat, von was er geschafft hat und von wie viel Frieden er ausgelöst hat in die Welt, schon in so einer kurzen Zeit. Und dieser Lob, das er selber gibt, war wirklich peinlich. Erstmal, was war dieser Preis? Aber zweitens, es erinnert mich an Eltern, die haben eine weinende Kind und die wollen, das Kind will, weiß ich nicht, Schokolade und die Eltern wollen das Kind ablenken und dann guck mal, was ich für dich hier habe, guck mal, wie groß und wie glitzend, oh, wie schön, wie toll und dann sieht das Kind dieses Objekt und ist plötzlich mindestens für ein paar Minuten so, oh ja, schön, das will ich auch und es ist einfach kindisch und Trump wirkt auch dann wie ein Kleinkind, der hat gerade ein Geschenk bekommen und er total überzeugt dann davon war.
Ja, und er hörte sich auch so überzeugt davon an. Hören wir mal ganz kurz rein, wie er diesen Preis entgegengenommen hat.
Thank you very much. This is truly one of the great honors of my life. And beyond awards, Johnny and I were discussing this. We saved millions and millions of lives.
Und ja, Jeff, das ist genau der Punkt, den ich gerne ansprechen würde. Dass es diesen Preis geben würde, das war im Vorfeld schon bekannt und dass er an Trump geht. Und auch das, was Infantino, Gianni Infantino, der FIFA-Chef, damit bezweckt, ist relativ transparent. Er möchte Donald Trump möglichst viel Honig um den Bart schmieren.
Honig in den Bart schmieren, okay. Das ist eine neue für mich.
Oder man sagt sogar im Deutschen Honig ums Maul schmieren, gibt es auch die Version. Im Englischen würde man eher sagen, he's blowing sunshine up his back. No, his butt.
Up his po, ja genau. Oder meine Mutter hat immer gesagt, man kriegt mehr Fliegen mit Honig als mit Essig. Also ich weiß nicht, warum man Fliegen kriegen will, aber...
Ah, da wiederum würde man im Deutschen sagen, mit Speck fängt man Mäuse. Aber das Prinzip ist genau das. Also es geht darum, dem Präsidenten der Vereinigten Staaten zu schmeicheln mit dieser Auszeichnung. Denn für die FIFA steht viel auf dem Spiel. Die wollen ein reibungsloses Turnier. Die wollen auch, dass Fans nicht vielleicht an Visa-Auflagen scheitern aus bestimmten Regionen. Ich sage nur zum Beispiel Iran oder aus anderen Regionen dieser Welt. Zumal auch für Infantino natürlich auch ein bisschen, der sonnt sich auch in der Macht des Präsidenten, wenn man so will. Guck mal hier, der mächtigste Mann der Welt und ich der mächtigste Mann im größten und mächtigsten Sportverband der Welt. Wir sind auf Augenhöhe, ich war bei der Inauguration. Und wenn das eben der Preis ist, dass er eben so viel Honig um den Bart schmieren muss, ja, dann kann man das vielleicht für unwürdig halten oder wie auch immer, aber es ist zumindest in gewisser Weise konsequent, wenn man so möchte.
Ja, aber ich glaube auch, dass Trump will es auch. Ne? Er will, nächstes Jahr ist der 250. Geburtstag von Amerika. Es wird groß gefeiert. Es wird bestimmt jetzt viel geplant für den 4. Juli, für Amerikas Geburtstag. Und Trump will auch, dass es super läuft und dass alle so reingucken an, also unser tolles Land und wie schön das ist. Insofern, also die haben das gleiche Ziel, würde ich davon ausgehen.
Auf jeden Fall. Aber was mich eben dabei am meisten verwundert hat, ist, wie Trump diesen Preis, auch diese Auszeichnung auch sehr ernst nimmt. Also es ist ja so transparent, wie du sagtest, dass das eine Auszeichnung ist, die, ja, wie soll ich sagen, die quasi genau dafür erfunden wurde, um ihm zu schmeicheln. Und der Präsident mag nun mal Anerkennung, ja, also vielleicht auch als Dankeschön für all seinen Einsatz für die FIFA und für dieses Turnier. Aber der Präsident hat wirklich ernsthaft, als hätte er tatsächlich gerade den Friedensnobelpreis oder sowas bekommen. Und das finde ich wirklich erstaunlich.
Ja, dass er hat gesagt, das war einfach die tollste Ehre seines Lebens. Und vielleicht er sieht das als, okay, guck mal, ich habe schon einen Peace Prize gewonnen. Jetzt muss der Nobel mit mir rechnen als eine echte Kandidat. Aber ne, so wie ich vorher gesagt habe, ich lächerlich finde, wenn er eine Nationalgarde auf die Straße führt, von er nennt selbst Amerikaner als Feinde der Staat und so weiter. Und er will ein Peace Prize. Also das ist einfach für mich, also kommt gar nicht in Frage. Aber ich frage mich auch, was die anderen zwei Leute auf die Bühne gedacht haben. Also Mark Carney aus Kanada und Claudia Scheinbaum waren auch da, ihre Länder zu vertreten. Die sind auch Gastgeberländer. Und also dann rauszukommen nach dieser Preisverleihung. Also ich finde, ehrlich gesagt...
Die sind leer ausgegangen.
Die sind leer, aber was für eine... Also das macht die ganze Veranstaltung ein bisschen einen Witz, ne? Also die müssen ihr Länder vertreten und wollen auch, weil die sind auch stolz, Gastgeber zu sein. Aber ich würde es schwer finden, runterzuschlucken, ehrlich gesagt.
Ja, und auch die Delegation aus dem Iran, ja, wo ja amerikanische Bomber auch die Atomanlagen bombardiert haben im vergangenen Sommer. Die saßen da ziemlich regungslos. Was denn das für ein Peace Prize aus deren Sicht? Auch die Funktionäre aus Kolumbien oder Südafrika, mit den beiden Ländern hat sich Trump ja auch angelegt, oder Curaçao beispielsweise, ist ja auch deutscher Gruppengegner, in dessen Küstengebiet jagt das US-Militär Menschen an Bord mutmaßlicher Drogenboote. Also ja, wie du sagst, das mag auch so eine gewisse Diskrepanz da gewesen sein. Das hat die ganze Show ein wenig ins Skurrile gleiten lassen, würde ich sagen. Und Höhepunkt war dann, als am Ende noch die Village People auftraten, quasi für, Trump zu spielen. Also
die sind ein Band, die häufig zu sehen waren, als er letztes Jahr seinen Wahlkampf geführt hat. Und wie man weiß, YMCA war oft ein Lied, warum auf immer, dass man hört bei seiner Wahlveranstaltung. Also das war der Grand Finale. Wow, was für ein Show war das.
Das lässt mutmaßen, wie die Show im kommenden Jahr sein wird. Ich denke mal schon, dass da doch eine Menge mehr Show reinkommt, auch in die Fußball-WM, als es vielleicht sonst üblich ist. Aber für die deutsche Mannschaft ist es auf jeden Fall eine großartige Veranstaltung, glaube ich, kann man sagen, gewesen. Denn die Gruppe, die da ausgelost wurde, unter anderem von Tom Brady, Quarterback, Legende, American Football Star, sind Curaçao, wie gesagt, Ecuador und Elfenbeinküste, keine absolut leichten Gegner, aber zumindest eine machbare Gruppe, um weiterzukommen. Und für mich persönlich muss ich sagen, das war mein Highlight, diese Gruppenauslosung natürlich für das deutsche Team. Aber es fehlte mal wieder das italienische Team bei einer Gruppenauslosung für eine Fußballweltmeisterschaft. Wenn allerdings die Tür noch nicht ganz zu ist, wie wir wissen, es kann ja noch kommen. Und ich hoffe, drücke mal sehr die Daumen, dass Italien sich bei den Playoffs im März im kommenden Jahr dann noch qualifiziert und da noch reinrutscht in dieses Turnier. Aber das wäre schon die dritte WM in Folge dann ohne. Aber zumindest wäre mir dann mal wieder, sollten sie sich nicht qualifizieren, die Begegnung Deutschland-Italien erspart. Aber
und ja, man kann auch sagen, dass meine Mannschaft, der USA, ist auch ein bisschen vielleicht reingerutscht, weiß ich nicht. Aber als Gastgeberland, die sind auf jeden Fall dabei. Wie man, also der Fußballfan ist, vielleicht weiß die USA. Also Fußball oder Soccer, wie wir das nennen, ist nicht der größte Sport Amerikas. Aber auf jeden Fall, die Kinder spielen das alle. Also ich habe auch als Kind gespielt. Meine Geschwister haben alle als Kinder gespielt. Aber irgendwie, also in die Profis ist es nicht der große Sport wie Basketball oder Football oder sowas.
Ja, auch wenn die MLS, die Major League Soccer, natürlich sehr viel stärkeren Aufwind in den vergangenen Jahren bekommen hat, als es nach der WM 94, als die Fußballweltmeisterschaft ja zum ersten Mal in den USA war. Danach gab es so ein leichtes Strohfeuer, aber das ist ein bisschen verflacht. Und jetzt hat es in den vergangenen Jahren auch durch viele internationale Stars, jetzt hat Lionel Messi ja gerade mit Inter Miami die Meisterschaft da gewonnen, gegen Thomas Müller und seine Vancouver Whitecaps, den ehemaligen deutschen Nationalspieler. Also da ist schon ein bisschen mehr passiert, aber ich glaube, um da wieder den Bogen zu schließen. Das ist auch einer der Gründe, warum Gianni Infantino so sehr auch die US-Regierung umgarnt und ihr so schmeichelt, weil eben der nordamerikanische Markt, der US-Markt, anders als der mittel- und südamerikanische Markt natürlich, da ist Fußball die oberste Priorität, aber der nordamerikanische Markt, da ist Luft nach oben, da ist noch nicht die Decke erreicht und ich glaube, da sehr gute Verhältnisse oder eine gute Beziehung zum Weißen Haus, zur Präsidentschaft von Donald Trump zu haben, ist zumindest nicht hinderlich oder ist zumindest eine Sache, die sich Infantino auf die Fahnen geschrieben hat. Auch deswegen glaube ich, diese große Zeremonie mit Trump im Mittelpunkt und dieser etwas bizarren Show, die rund um die Auslosung da veranstaltet wurde mit diesem neuen FIFA-Friedenspreis. Ich bin mal gespannt übrigens, wer ihn dann als nächstes bekommen wird oder ob es ihn überhaupt jemals wieder geben wird oder ob das jetzt so eine einmalige Veranstaltung nur für Donald Trump war.
Kann gut sein. Ich kann nicht vorstellen, dass jemand anders das kriegt, aber wer weiß, vielleicht ist das...
Und dann ernsthaft entgegennimmt und sich geschmeichelt fühlt.
Naja,
Ja. Na gut, und damit kommen wir, Stichwort Friedenspreis, kommen wir zum anderen großen Thema, das uns in den vergangenen Tagen beschäftigt hat. Und das wird jetzt etwas ernster sozusagen, denn es geht um die neue Sicherheitsstrategie der Vereinigten Staaten, die am vergangenen Donnerstag rausgekommen ist.
Die USA haben in dieser Woche scharfe Töne gegenüber Europa angeschlagen und sorgen damit innerhalb der EU für Diskussionen. In ihrer überarbeiteten Sicherheitsstrategie beklagt die Trump-Regierung einen Verlust von Demokratie und Meinungsfreiheit in Europa sowie eine Unterdrückung der Opposition. Aktivitäten der EU würden die politische Freiheit und Souveränität untergraben. Ziel sei deshalb, Europa bei einer Kurskorrektur zu helfen.
Ich würde sagen, die erste Reaktion, vor allen Dingen für uns hier in Europa, war Shock and Awe, könnte man wahrscheinlich sagen. Also da blieb ein bisschen der Mund offen.
Auf jeden Fall. Es ist ein Dokument, das im Gegenteil von vergangene Jahre hat. Ja, sieht der Welt in eine ganz andere Art. In eine, was man vielleicht nicht überraschen soll, wenn man die letzte 10, 11 Monate beobachtet hat von die zweite Trump-Regierung. Aber irgendwas, das die Nationalsicherheitsexpertin Anne Applebaum sagt, die neue Nationalsicherheitsstrategie ist ein Propagandadokument, das für eine Breitleserschaft konzipiert ist. Sie nennt das Performative Selbstmord. Und es ist wirklich ein Dokument, das erzählt eine andere Rolle von den USA, als wir gesehen haben die letzten 80 Jahre seit der Ende des Zweiten Weltkriegs, wo die USA zieht zurück von Verantwortlichkeiten. Das hat die letzten 80 Jahre die Rolle, dass es gespielt hat, besonders mit multilateralen Organisationen wie die Vereinten Nationen oder Allianzen wie NATO zum Beispiel, aber auch priorisiert besonders Außenpolitik-Situationen, wo, also wie so häufig, Trump will immer Deals machen, ne? Und er sieht ein bisschen in diese Strategie der Welt als eine Geschäftsmöglichkeit und priorisiert Länder und Regionen, wo die USA profitieren kann. Und deswegen, für Trump ist Europa nicht so attraktiv wie andere Regionen, oder?
Naja, das ist jetzt wirklich harmlos fast schon auch ausgedrückt, dass sie sich zurückziehen. Das haben wir auch immer so verstanden als Rückzug auf die eigene Scholle, auf Fokus, den eigenen Hinterhof, die Karibik, die unmittelbare Umgebung, wenn man so will, und sich nicht mehr einmischen. In der Strategie heißt es auch, dass Amerika wie Atlas, die antike Sagenfigur, die Welt auf ihren Schultern trägt, auf ihrem Rücken. Das ist vorbei. Gut, damit konnte man ja rechnen. Das ist jetzt nicht überraschend. Aber was überraschend aus meiner Sicht ist, ist, dass jetzt die sogar sich nicht nur zurückziehen, sondern dezidiert Europa ganz scharf angreifen und nicht nur kritisieren, dass es sich verändert und vielleicht in wenigen Jahren überhaupt nicht mehr wiederzuerkennen ist, dass Europa durch Einwanderung oder durch liberale Kräfte zu sehr verwässert und sich auflöst quasi, sondern die USA kündigen darin eine aktive Einmischung in die Politik Europas, vor allen Dingen der Europäischen Union, ein, und zwar zugunsten extrem rechter Parteien auch. Die US-Regierung will sogar den Widerstand, wenn ich das so richtig lese, kultivieren, den es in Europa auf der hartrechten Seite gegen die Regierung in Frankreich, die Regierung in Deutschland, die Regierung in vielen Ländern Europas so gibt. Und das ist eine Einmischung, da fehlen einem fast schon die Worte.
Ja, aber Ingo, das ist eigentlich nichts Neues in dem Sinne von, wir haben auch in dieses Jahr im Februar gesehen, als J.D. Vance in München war und hat seine Rede gehalten da bei der Sicherheitskonferenz, als er sich reingemischt in der Politik von Deutschland eine Woche bevor der Wahl und hat Deutschland geschimpft und hat vorgeworfen, Zensüre und die Einschränkungen von Meinungsfreiheit wegen der Brandmauer, und das zu sagen und auch also Mitglied der AfD zu treffen, statt der Kanzler zu treffen, als er in Deutschland war. Also wirklich war ein Zeichen schon. Das hat alle schockiert, dass das passiert ist. Insofern, diese Strategie ist eigentlich einfach eine Erweiterung davon.
Das stimmt. Also insofern auch das sollte einen vielleicht nicht überraschen. Aber jetzt als nationale Sicherheitsstrategie für das ganze Land eben so zu formulieren. Und es geht mir jetzt gar nicht, in welche politische Richtung das geht. Das kann jeder für sich entscheiden, wie er das findet. Ob es jetzt Unterstützung von hart recht ist oder vielleicht auch in die andere Richtung. Es geht mir darum, diese Einmischung, diese aktive Einmischung in ein Land und vor allen Dingen nicht China oder Russland als den Gegner zu sehen, beziehungsweise als die Herausforderung für Demokratien, sondern die EU, Europa als Problem, als größte Gefahr für die Demokratie zu sehen. Das ist nicht nur schräg, das ist besorgniserregend und das aktiv auch ins Visier zu nehmen. Eine Einmischung grundsätzlich, würde ich sagen, müssen wir uns tatsächlich verbieten. Das hat auch der deutsche Außenminister Johann Wadephul, der hat es natürlich versucht, so ein bisschen diplomatisch zu formulieren, aber der natürlich auch gesagt hat, ne, externe Ratschläge zu Fragen der freien Meinungsäußerung oder der Organisation freiheitlicher Gesellschaften, das brauchen wir nicht. Und insofern muss man jetzt gucken, welche Schlüsse man daraus zieht. Aber diese Neuausrichtung, also zu Russland zum Beispiel, finde ich in dieser neuen Strategie keine kritischen Worte, sondern da geht es darum, dass es eine strategische Stabilität herzustellen gilt. Und mit China, das soll neu ausbalanciert werden. Wie du sagst, da geht es um wirtschaftlichen Wettbewerb, aber eben eine, wie soll ich sagen, Dynamik, die man da austarieren muss, aber jetzt eben nicht sozusagen als Einmischung da, sondern da sagt man, okay, ihr macht mal eures. Also es ist diese Rückkehr quasi zu einer Weltpolitik des Stärkeren wieder. Ne? Jeder für sich und ja. Für Europa ist das eine extrem besorgniserregende Entwicklung.
Ja, aber diese Einmischung haben wir auch schon gesehen. Ne? Also als früher dieses Jahr hat die Weiße Haus Briefe rausgeschickt an manche Botschaft, US-Botschaft in verschiedene Länder oder an verschiedene Geschäfte, wo die wollten, dass die auch eine Art Anti-Woke-Plan machen, eine Anti-Woke-Politik innerhalb eigener Geschäfte. Und nur vor ein paar Wochen hat Marco Rubio, unser Außenminister, hat auch Briefe an US-Botschaften geschickt, wo er hat empfohlen oder gesagt, dass die US-Botschaften in manche Länder sollen mit die Leitung in die Länder, wo die sind, reden über ihre Einwanderungspolitik, genau wie diese Strategie sagt. Und dass die sind, ne, so verantwortlich, die zu ein bisschen Druck zu machen, dass die ihre Einwanderungspolitik ändern. Und das sehen wir jetzt ganz konkret in diesem Dokument.
Ja, ich meine, wie du sagst, vieles ist jetzt per se nicht überraschend. J.D. Vance hat ja schon, als er hier war Anfang des Jahres in Deutschland bei der Münchner Sicherheitskonferenz, deutsche Parteien aufgerufen, mit der AfD zu kooperieren. Damals Elon Musk warb sogar für die Wahl der AfD, also der ehemalige Sonderberater von Donald Trump. Also das stimmt schon, dass da die Unterstützung seit langem da ist. Aber wie gesagt, ich muss mich da wiederholen, weil ich es immer noch nicht so richtig zusammenkriege. Ne? Also, dass da steht, dass alles andere als klar sei, ob Europa weiterhin ein verlässlicher Verbündeter bleiben könne. Ja, und dass die USA demnach den, Zitat, Widerstand gegen den aktuellen Kurs Europas innerhalb der europäischen Nationen kultivieren wollen. Ja, und das Ziel sollte sein, auch, Zitat, Europa dabei zu helfen, seinen derzeitigen Kurs zu korrigieren. Das ist nicht nur übergriffig, sondern eine Kampfansage fast schon. Und wie gesagt, mir geht es in erster Linie um die Einmischung. Gar nicht mehr, für wen sie sich einmischen, das vielleicht auch natürlich. Aber das finde ich schon ein starkes Stück oder, wie meine Mutter sagen würde, allerhand.
Ja, also sogar Ulrike Franke aus der Europäischen Council on Foreign Relations hat auch gesagt, dass die transatlantische Beziehung, als wir das kennen, ist jetzt vorbei. Und ja, wir haben das schon gewusst.
Jetzt haben wir es auch schriftlich.
Aber jetzt ist das offiziell Weißenhaus Policy und nicht einfach eine Rede, aber in Schwarz-Weiß. Und sagt sie auch, dass der West, als wir das kennen, existiert nicht mehr. Und das ist eine sehr, sehr starke Statement, weil es ist nicht nur die Einmischung, wie wir gesagt haben, wir haben schon erlebt die letzten paar Monate, aber eine Neuordnung von der globalen geopolitical Welt, das wir kennen seit die letzten 80 Jahre. Und das ist eine Welt, in das wir reden schon von America First. Und wir haben auch gesagt, dass auch unter Biden, also das war auch unter jeder amerikanische Präsident ein bisschen der Fall, dass die USA hat sein eigenes Interesse und aber jetzt ist es wirklich mehr so eine Art Commercial Diplomacy. Und wir haben schon von transactional Beziehungen gesprochen, wo es geht um, was kriege ich? Also wir haben gerade gesprochen über diesen Preis, das Trump bekommen haben und wie alle eben ein Geschenk mitbringen. Aber er sieht es als, what's in it for me? Was kriege ich davon? Und das ist auch Teil von diesem Dokument. Also die Wichtigkeit von die Beziehungen haben viel zu tun mit was man kriegt.
Wirtschaftliche Interessen.
Wirtschaftliche Interessen, mhm. Weil der Ziel am Ende ist nicht nur America first, aber America vor allen und America allein. Insofern, das ist wirklich eine neue Weg in die Sinne von, wie isolation ist, wie einsam das ist und wie das geht. Auch wenn manchmal das war nur ein bisschen Show, dass vielleicht die USA hat Interesse oder aber hat mindestens Goodwill gebaut. Also wir haben uns oft gesehen als ein Beispiel für Menschenrechten, obwohl man kann das diskutieren auch, aber na, the good guys. Und jetzt ist das einfach zur Seite gefallen. Es geht um uns und dass andere unsere Beispiele folgen, nicht von Demokratie und Menschenrecht, aber was ganz anders jetzt mit diesem Dokument ist es gefühlt.
Wobei, wenn es nur, ja, muss mich ja wiederholen, weil ich das einfach immer noch nicht so drüber hinwegkomme, wenn es nur Isolationismus wäre, dann könnte man ja sagen, okay, jeder zieht sich zurück, wenn jeder an sich selbst denkt, ist an alle gedacht, so problematisch diese Haltung ja auch ist für die Lösung vieler globaler Probleme. Aber dieses aktive sich einmischen wollen, Europa quasi einmal umkrempeln im Sinne der USA oder zugunsten der USA, das finde ich eine wirklich sehr beunruhigende Entwicklung. Und das ist ja auch in den Regierungen Europas auch so angekommen, wenn man so will. Es gab zuletzt Berichte über eine Telefonkonferenz mehrerer westlicher Spitzenpolitiker. Auch der Bundeskanzler Friedrich Merz war dabei. Äußerungen sind da gefallen, dass man auch gerade dieser Delegation da, die jetzt Witkoff und Kushner, die da jetzt versuchen, irgendeine Art Friedensdeal mit Russland, mit Putin auszuhandeln, dass man den Jungs nicht trauen könne im Prinzip, also so etwa paraphrasiert. Also da sind Zweifel eben daran, natürlich auch auf europäischer Seite. Und die Sorge ist natürlich groß, dass das Desinteresse Trumps an der Lage in der Ukraine und der Krieg gegen die Ukraine und eher diese ideologische Nähe zum Kreml-Chef, zu Putin, ne, dass das eben dafür sorgt, dass da eine positive Entwicklung eher zumindest auch im Sinne von für die Ukraine in weitere Richtung rückt, beziehungsweise dass die Europäer jetzt tatsächlich noch sehr viel mehr, als sie vielleicht schon eh ahnten, dass sie machen müssen, für die Ukraine einspringen müssen und aufgreifen müssen. Mhm. Das ist eine Entwicklung, wo man sagen muss, okay, wer den Schuss bislang nicht gehört hat, um in diesem Bild zu bleiben, der muss ihn jetzt gehört haben, denn jetzt, wie du sagst, hat man es schwarz auf weiß.
Aber seit mehr als 10 Jahren reden wir über, wie der transatlantische Beziehung sich ändert und wie Europäer müssen mehr Verantwortung übernehmen. Aber jetzt ist es trotzdem eine Wake-up-Call, wenn man sieht das so ganz klar und deutlich und auch einen Schritt weiter. Wie du sagtest, es ist nicht nur take care of yourselves, aber auch ein Versuch, europäische Innenpolitik zu beeinflussen. Und das ist irgendwas, das schockierend ist, aber auch was eine ganz andere Weg ist von der Vergangenheit. Eigentlich nicht für diese Administration, besonders für das zweite Trump-Amtszeit. Und ich frage mich auch, wer hat dieses Dokument geschrieben? Es hat auf jeden Fall also ein bisschen Flair von Trump, ne, mit viel Selbstlob und so weiter. Aber auch, man denkt an Project 2025 und the Heritage Foundation und ihre Manifesto und ihr Plan. Es scheint wie, also die Hälfte haben die schon geschafft von diesem Plan für die zweite Trump-Amtszeit. Und also das klingt auch, wenn man das wieder reingeht und liest, Teil von der Außenpolitik-Plan von diesem Projekt. Und also die haben auf jeden Fall mehr vor und das ist auch Teil davon. Und das, wie gesagt, soll man nicht überraschen. Und jetzt hat es geklingelt und der Hund ist da. Also ganz kurz, ich bin in einer Minute zurück.
Kurze Unterbrechung für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir passen heute auf den Hund unserer Nachbarn auf und jetzt hat die Tür geklingelt und wir hoffen, dass Charlie nicht sich beflügelt fühlt, mit reinzubellen in diese Podcast-Aufzeichnung und sich zu beteiligen an der Diskussion. Aber wir sind mal gespannt.
Okay. Bin zurück mit Charlie. Charlie.
Ja. Hast du eine Menge Leckerlis auch dabei, damit sie ruhig bleibt, obwohl sie ist ja ein sehr braver Hund.
Ich muss ihr Po kratzen und dann bleibt sie glücklich. Na Charlie. Ja, okay.
So. Okay. Ja, aber in der Tat, Jeff, das ist tatsächlich auch ein offizieller Bruch mit der eigenen Sicherheitsstrategie der ersten Amtszeit Trump. Damals waren Russland und China noch als die geopolitische Herausforderung formuliert worden auch. Das hat sich jetzt geändert, aber auch da muss ich dir sehr recht geben, wenn du sagst, seit 10 Jahren reden wir darüber. Auch Angela Merkel als Bundeskanzlerin hat das noch, habe ich noch im Ohr gesagt. Wir können uns auf die USA als Partner, den wir immer gekannt haben, so nicht mehr verlassen. Aber das war dann immer so ein bisschen naja, vielleicht ein bisschen überdramatisiert eingeschätzt. Und ich glaube auch, dass einer der folgenschwersten Sätze, die Präsident Joe Biden in seiner Amtszeit formuliert hat, war der gleich zu Beginn seiner Amtszeit, als er sagte, America is back. Und er meinte das natürlich im Sinne von, ey, jetzt sind wir wieder multilateral involviert und wir sind wieder mit an Bord von Pariser Klimaschutzabkommen bis zu WHO oder NATO-Engagements. Aber ich glaube, wir haben das in Europa so verstanden als, die Bedrohung Trumps für all diese Bündnisse ist vorbei. Wir können uns wieder hinlegen im Prinzip. Wir können uns wieder in die Hängematte legen, in der wir vielleicht jahrzehntelang auch ein bisschen entspannt geschaukelt haben, gerade auch als Bundesrepublik, und haben dann eben versäumt in dieser Zeit zu sagen, okay, dann nutzen wir das mal, möglicherweise vielleicht ja nur 4 Jahre, um da ein bisschen die Lücken zu schließen. Und das ist nicht passiert. Und jetzt müssen wir mit enormer Kraftanstrengung und mit einem Affenzahn hinterherhecheln und gerade was unsere Sicherheitsarchitektur betrifft hier in Europa, wo es auch Zeitungsberichte gibt, dass die USA möglicherweise verlangen, dass in den nächsten 2 Jahren bereits, da kursierte ein Datum 2027, eventuell europäische NATO-Mitglieder selber für die konventionelle Verteidigung aufkommen müssen und eben nicht mehr amerikanische Soldaten dort dafür stationiert sein könnten. Also all diese Dinge spielen da jetzt rein plötzlich. Ich habe den Eindruck, dass dieser Schuss jetzt vor den Bug gehört wurde und auch noch angenommen wurde von europäischen Regierungen, und auch Bundeskanzler Friedrich Merz und auch sein Außenminister Johann Wadephul agieren ja auch in die Richtung. Merz versucht ja außenpolitisch Europa quasi auch zusammenzuhalten und da voranzugehen. Da fällt uns, glaube ich, auch eine besondere Verantwortung zu, gerade auch als Deutschland, als eine Säule innerhalb Europas. Die Frage ist, wie aber auch die Bevölkerung hierzulande das mitgeht. Das sind auf jeden Fall, ja, ist das eine andere Welt, als der wir noch vor gar nicht allzu langer Zeit waren für uns.
Ja, das wird so bleiben. Es war früher der Fall, dass man dachte, also 4 Jahre und dann haben wir noch eine Chance oder also wir müssen das nur aushalten. Aber man weiß nicht, was kommt in 2028, wer gewählt wird. Aber was sicher ist, ist egal, wer gewählt wird und was diese nächste Präsident hat, ob das eine J.D. Vance sein könnte, ob das eine andere von der Republikanischen Partei oder ein Demokrat ist. Was wichtig ist, ist das. Also wie gesagt, dass die transatlantische Beziehung ist auf jeden Fall anders und wird nicht wieder sein, glaube ich, wie die letzte 80 Jahre. Und wie das aussehen wird unter einer neuen Regierung, weiß man nicht, aber man muss trotzdem davon ausgehen, dass man muss viel mehr Verantwortung für seine eigene Sicherheit und es ist eine andere Welt.
Da liegt zumindest die Chance, um es wieder ein bisschen ins Positive zu wenden, wenn man so will, die Chance für uns Europäer hier, glaube ich, dass wir uns eben nicht hinter den Gewohnheiten verstecken können, sondern dass wir jetzt sagen, okay, das ist jetzt wirklich ernst. Also insofern, das sage ich dann auch manchmal, kann man Donald Trump und dieser Regierung in Anführungsstrichen auch dankbar sein, dass er uns dazu ernsthaften Überlegungen und ernsthaftem Handeln auch zwingt, buchstäblich, denn alles andere können wir uns nicht leisten. Aber das ist jetzt, wenn man so will, der positive Spin.
Ja, tough love, würde mein Dad auch sagen, dass manchmal ist das der Kick in the Pants.
Tritt in den Hintern.
Tritt in den Hintern, dass man braucht, ja, aufzuwacken. Und ja, das ist wirklich, du bist ja glass halb voll, Ingo. Das ist.
Ja, nein, ich finde es ja auch grundsätzlich auch gar nicht verkehrt, diese Forderung der USA zu sagen, hört mal, liebe Europäer, ihr müsst euch schon, ihr seid ja auch große Volkswirtschaften, ihr müsst euch da schon auch selber drum kümmern. Und in den USA sind viele Konflikte, auch gerade dieser Krieg gegen die Ukraine, sehr weit weg. Und das finde ich grundsätzlich ja gar nicht so falsch. Und wer weiß, vielleicht hat es all diese Lippenbekenntnisse über die letzten Jahrzehnte und Jahre, ja, die blieben eben das, Lippenbekenntnisse. Und vielleicht braucht es jetzt diesen Disruptor im Weißen Haus, der eben so die Köpfe aneinander knallt. Und dann sagen wir, okay, jetzt müssen wir uns allein, sage ich auch an der Stelle immer, allein, um nicht alle 4 Jahre wie so ein Kaninchen auf die Schlange zu gucken, in der Hoffnung, dass diese US-Wahl irgendwie für Europa gut ausgeht und uns davon zu lösen, auch das hat den Vorteil, eigenständiger zu sein und auch vom Selbstverständnis. Ich finde schon, dass wir sagen sollten, hey, wir haben eine Rolle auch in dieser Welt und auch in Europa und die müssen wir ernst nehmen und nicht immer so, ja, ja, wir sind dabei, sondern vielleicht da an der Stelle auch mal vorangehen. Natürlich eingebettet geht auch gar nicht anders mit den anderen europäischen Partnern, da sollten wir uns nicht auseinander dividieren lassen, aber grundsätzlich, wenn man es negativ sehen wollte, dann ist diese neue amerikanische Sicherheitsstrategie ein Schock für gewisse Aspekte. Und gleichzeitig, glaube ich, ist es aber auch ein heilsamer Schock, der die Ernsthaftigkeit nochmal unterstreicht, mit der wir uns jetzt bewegen müssen.
Kann man auch sagen. Man sagt auch, necessity is the mother of all invention. Wie sagt man? Necessität ist der Mutter von
allen Erfindungen.
Invention?
Ja.
Ja, in die Sinne von, manchmal braucht man die Feuer, die Notwendigkeit, sodass
Feuer unterm Hintern, den uns Trump da macht.
Ja.
Yes, das uns Trump macht.
Diese Notwendigkeit, aber es ist dann genau wie bei der Pandemie. Also da passiert Sachen in eine Geschwindigkeit, die man nicht vorstellen könnte, aber wenn notwendig, dann geht das. Also mal sehen.
Man würde auf jeden Fall wahrscheinlich im Deutschen sagen, aus der Not eine Tugend machen.
Eine Tugend?
Ja, eine Tugend, a virtue.
Ach so, okay, neue Wort.
Gut, und mit diesen Gedanken würde ich sagen, muss ich mich verabschieden, denn die Proben für die 100 live aus Göttingen zum Thema werden wir gut regiert, nicht nur um 21.15 Uhr im Ersten, sondern auch in der ARD Mediathek dann zu sehen. Die stehen an. Damit kommen wir zum Ende der heutigen Folge. Das waren Gedanken, die wir zu diesen beiden Ereignissen der letzten Tage loswerden wollten. Wir freuen uns auf die nächste Folge und haben eine Art Aufruf für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer im Gepäck, denn in 2 Wochen für unsere letzte Folge des Jahres, dann vor der Weihnachtspause, wollen wir gar nicht so eine tagesaktuelle politische Folge machen, sondern wir wollen ihre Fragen aufnehmen. Also, wenn ihr Fragen habt, vielleicht auch jenseits der Politik, vielleicht auch für Bräuche oder Sprichwörter oder was auch immer, Redewendungen oder Dinge, die euch schon immer auf den Nägeln gebrannt haben, dann schickt uns doch am besten ein Sprachmemo, dann nehmen wir die Fragen rein in die Folge an podcast@ndr.de. podcast@ndr.de steht auch in den Shownotes und dann können wir da eine besondere Amerika, wir müssen über eure Fragen reden, Folge machen sozusagen und da freuen wir uns sehr drauf. Wie immer Anregungen auch da, die E-Mail-Adresse in den Shownotes. Für die heutige Folge aber war's das. Danke fürs Zuhören und tschüss, bis zum nächsten Mal.
Bis dann und wir gehen eine Runde Gassi, oder Charlie? Komm, let's go.
Viel Spaß dabei und wer jetzt noch einen Podcast-Tipp haben möchte, da haben wir einen aus der ARD Audiothek und zwar für Fußballfans im Besonderen. Am Wochenende haben sich ja gerade die HSV-Fans über das spektakuläre Tor von Luka Vucevic im Nordderby gefreut. Sein großer Bruder Mario, der durfte nicht mitspielen, denn der ist wegen Dopings für 4 Jahre gesperrt. Unschuldig oder nicht? Das ist die Frage, der dieser Podcast nachgeht. Hört doch mal gerne rein.
Der Fall Vucevic. Opfer oder Täter? Ein Podcast des Norddeutschen Rundfunks.
Guter Rechtsschuss, der Ball geht ins Tor!
Da hat er sich mit nach vorne gemogelt, der Vucevic, und hat den eiskalt reingedrückt.
Vucevic trifft aus 25 Metern!
Mario Vucevic, der Dopingfall und die falschen Zweifel.
Fall Vucevic stellt EPO-Analysesystem in Frage.
You know me, I never took anything ever in my life.
Und ich muss sagen, natürlich habe ich ihm das abgenommen an der Stelle. Es gab keinen Ansatz zu sagen, also hier lügt einer oder hier verstellt sich einer oder hat jemand Tränen herausgequetscht.
Also es gab keine Verdachtsmomente im Vorfeld.
Nein. Mario Vucevic, Angriff aufs Anti-Doping-System.
Kassurteil im Fall Vucevic, eine Gefahr für den Weltsport.
Dopingfall Vucevic bald vor Menschenrechtsgerichtshof.
Hi Hendrik. Ich habe jetzt gerade die E-Mail vor mir und die ist echt der Hammer.